Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen hier in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Gregor Dornis. Eigentlich schien die Lage der Dinge bis vor einem knappen Jahrzehnt ziemlich klar. Die Welt machte den Eindruck, als habe sie die weltanschaulichen Konflikte hinter sich gelassen, die den Zeitgenossen nur mehr lästig und überflüssig schienen. Die klassischen Dispute galten als Kinderkrankheiten einer nun endlich erwachsen gewordenen Moderne. Ob es nun gut ist, Religion zu haben oder doch besser ein Atheist zu sein, das sollte man getrost für sich selbst entscheiden können. Wer allerdings glaubte, dieser weitgehend indifferente Zustand sei von Dauer, der hatte weit gefehlt. Erst kehrte die Religion zurück und nicht nur in ihrer fröhlichen, sondern auch in ihrer eisigen und brachialen Variante. Jetzt auch noch das. Zum fassungslosen Erstaunen vieler kehrt eine andere Seite zurück, der Atheismus. Und er proklamiert mit einer recht ruppigen Schärfe: Finger weg vom Glauben. Und er greift damit eine alte, durchaus nicht nur antichristliche Losung auf: Es ist doch gut, ein Atheist zu sein. Also eine wichtige Frage, der wir uns heute in aller Ruhe und kompetent widmen möchten: Ist es gut, ein Atheist zu sein? Und wir freuen uns, dass wir dazu heute Abend zu dieser Frage den Philosophen Professor Dr. Jörg Splett zugeschaltet haben und der sich die Zeit nehmen wird, uns Hintergründe dieses wichtigen und immer aktuellen Themas Atheismus zu erläutern. Grüß Gott und guten Abend, Professor Splett.
Guten Abend, Herr Dornis.
Ich darf Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1936 in Magdeburg geboren. Sie haben Philosophie, Psychologie, Fundamentaltheologie und Pädagogik studiert. Sie haben bei Max Müller promoviert, waren dann gemeinsam mit Karl Lehmann Assistent bei Karl Rahner und lehrten seit 1971 Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Zugleich waren Sie Professor an der Hochschule für Philosophie in München und nebenbei in verschiedenen Tätigkeiten, unter anderem auch in der Erwachsenenlehrer- und Priesterfortbildung. Sie haben eine Unzahl von theologischen und philosophischen Publikationen vorgelegt. Zu unserem Thema seien hier unseren Hörern zwei wichtige Werke noch anempfohlen. Zum einen Ihr Buch Gotteserfahrung im Denken zur philosophischen Rechtfertigung des Redens von Gott, mittlerweile in der 5. Auflage erhältlich, und dann noch Gott-ergriffen, Grundkapitel einer Religionsanthropologie, das im Jahre 2006 ebenfalls in der bereits 4. Auflage erschien. Professor Splett, Sie sind Religionsphilosoph, katholischer Religionsphilosoph. Wann haben Sie eigentlich zum ersten Mal einen richtig echten atheistischen Klassiker in der Hand gehabt und gelesen, und wie hat sich das bei Ihnen ausgewirkt?
Wann ich da zuerst einen gelesen habe, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe in der Pubertät also alles Mögliche gelesen, also Camus und Nietzsche, vor allen Dingen, den ich für den schärfsten und genauesten Kritiker des Christentums empfinde. Wichtiger war mir eigentlich meine eigene Erfahrung als Kind. Für mich hat mit dem Kriegsende, da war ich 8,5 und war als ältester von 5 Kindern mit der Mutter auf der Flucht aus dem Osten, und was wir dort alles erlebt haben, und dass ich das jetzt ausbreiten will, bis hin zum Tod des jüngsten Geschwisters, den wir dann am Wegrand eingegraben haben, das hat mir schon die Frage gestellt, wo andere eher darüber nachdachten, ob Köln oder Düsseldorf einen Fußball gewinnt, wie Gott sowas zulassen kann und gibt es ihn überhaupt, sodass ich da eigentlich nicht die Anstöße von außen gebraucht habe. Die haben mir dann in der Pubertät schon noch obendrein Munition geliefert, bis ich dann irgendwann wieder, wie ich heute sagen würde und auch damals dann sagte, zur Vernunft gekommen bin.
Sie sind also nicht nur, was Ihre akademische Bildung betrifft, sondern auch, was das Leben betrifft, ein Experte auf diesem Gebiet. Nun zunächst Ihre Ausführungen bitte, Professor Splett.
Vielen Dank. Ja, wie ist das? Was gibt es für Gründe, ein Atheist zu sein? Ich möchte zuerst in einem ersten Punkt damit zu beginnen, dass es schon gute Gründe gibt. In der Antike schon war die erste Überlegung die, man muss keine Angst vor Göttern und Gott haben. Das war dort der Punkt. Die Religions- oder Götterkritiker, die meinten, dass die Götter aus Angst vor Naturereignissen entstehen. Das war einer der ersten Grundsätze. Die Götter wurden durch die Furcht geschaffen, angesichts von Gewitter und dergleichen. Und dann haben die festgestellt, zugleich machten dann die Götter selber Angst. Das hört man ja auch öfter von Christen, dass sie aus der Kindheit sich erinnern, es ist ein Auge, das alles sieht, auch was in finsterer Nacht geschieht. Und so hat dann zum Beispiel Epikur auf die Natur verwiesen, die nach seiner Lehre aus Atomen besteht, sodass die Himmelswesen da gar nicht in unser Leben einwirken können. Und er meinte, man müsse vor dem Jenseits und vor der Zeit nach dem Tod gar keine Angst haben, denn solange wir sind, ist der Tod nicht. Und wenn der Tod ist, sind wir nicht mehr. Und was soll da noch sein? Also das war ein erster Punkt, und das begegnet ja auch oft, die Ängste vor Gott und dem Göttlichen, die ist man los, wenn es das nicht gibt. Und wenn ich die Sache mir erklären kann in irgendwelchen technischen Analogien, das hat man damals schon so angefangen. Die einen haben es erklärt nach menschlichen Vorstellungen, also wenn es donnert und blitzt, ist da ein böser, zorniger Gott. Die anderen haben gesagt, nein, das ist so wie in der Technik, wenn man einen Eimer mit Kohlen dreht, dann schleudert das eben herum und leuchtet, und dachten, damit seien die Dinge eher verständlich. Ein zweites, was hineinkommt, ist, man muss sich dann niemandem unterwerfen. Man ist Herr seiner selbst. Man muss niemandem gehorchen. Ich glaube, das hat am schönsten Friedrich Nietzsche auf den Begriff und ins Wort gebracht. Andere trauen sich das nicht so. Der hat gesagt, im Zarathustra steht das, aber dass ich euch ganz mein Herz offenbare, ihr Freunde, wenn es Götter gäbe, wie hielte ich es aus, kein Gott zu sein? Also dieser Gedanke, warum soll ich eigentlich jemandem anderen gehorchen und mich dort fügen, kann ich nicht selber über mich bestimmen und mache das. Das ist sicher ein zweiter ganz wichtiger Punkt, dass ich da vor niemandem mich unterwerfen muss. Sagen die. Die Frage ist, wie man sich dann stattdessen unterwirft. Und ein dritter Punkt wäre, dass man sagt, ich muss dann niemandem dankbar sein. Auch das ist mir in meinem Leben schon öfter begegnet, dass Leute sagen, warum soll ich da eigentlich wem dankbar sein? Mir reicht's, wenn die Sache auf der Rechtsebene abläuft, und das gehört eben in das Naturgesetz. Ernst Bloch war seinerzeit ein solcher Verkünder, der ja auch manche Theologen sehr beeindruckt hat, weil er zugleich so einen mythischen und literarischen Hintergrund hatte, der eigens davon spricht, dass er sagt, weg muss das Pathos des Oben. Es darf nicht sowas geben wie Gericht und Gnade. Ein uns Entzogenes, ein Unverfügbares. Er sagt, es geht nicht um Entmythologisierung, von der damals so die Theologen redeten, sondern es geht darum, Gott zu beseitigen. Es darf keinen Herrn geben, kein Herr-Knecht-Verhältnis. Kein, hat er geschrieben, kein Hineinbetteln, kein Niederknien, keine Untertänigkeit, keine Zerknirschtheit des Menschen, keine Gnade, die vor Recht ergeht. Ich zitiere nochmal, völlig altmodische Kategorien. Das sind Gründe, wo Leute sagen, wenn ich aufhöre, Kind zu sein, da gehört so etwas hin, religiös zu sein, aber dann muss man sich davon lösen und religiös bestenfalls eben im Blick auf die Natur und das Ganze zu sein. Das war übrigens auch ein Argument von Feuerbach, dass er sagte, die Leute, die an Gott glauben, entwerten dann die Welt. Sein Beispiel war zum Beispiel, dass sich dann die Christen auf die Eucharistie konzentrieren, aber zu wenig Sinn für Wein und Brot und Wasser im natürlichen Zusammenhang haben. Wenn ich die schon feiern würde, Brot, Wein, Wasser, dann brauche ich nicht von Sakramenten zu reden, wie eben Taufe oder Eucharistie. Die sind dann nur Versuche innerhalb einer entsakralisierten, einer entheiligten Welt, ein paar Orte der Religion zu finden, sagt er, wer die Religion überall findet, der braucht nicht solche Spezialdinge. Feuerbach war religiös, aber er wollte kein Atheist sein. Er sagt, die religiösen Kategorien, das Heilige, das Religiöse, das Tiefe der Welt, alles das gibt es, aber warum muss ich das an einem jenseitigen Subjekt festmachen? Und schließlich, ein viertes möchte ich noch nennen, das mir auch öfter begegnet ist, dass die Leute sagen, mach dir doch nichts vor, angesichts von Schmerz, Leid und Bosheit in der Welt, wo du dann die Probleme hast, hier was zu regeln. Tatsächlich ist das ein Problem, das Gläubige haben und Atheisten nicht. Das heißt, denen tut auch das Leben weh. Aber die haben nicht das zusätzliche Problem, das zu vermitteln mit der Botschaft von einem liebenden und guten Gott. Und ich war mal auf Kreta und habe das gesehen in Heraklion. Dort auf der Mauerbrüstung ist das Grab von Kazantzakis, der dort beerdigt ist, weil er nach seinem Buch über die Versuchung Jesu, erinnern sich vielleicht auch an den Film, aus seiner Kirche ausgeschlossen wurde. Der ist dort beerdigt und hat auf seinem Grabstein dort stehen: Ich hoffe nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei.